Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 54 unseres Podcasts. Für gewöhnlich blicken wir hier in unserem Podcast Woche für Woche auf Themen in der aktuellen FF. Heute aber sprechen wir über ein Thema, über das wir mal berichtet haben und wo wir jetzt wissen wollen, wie es sich entwickelt hat. Und zwar hat mein Kollege Friedrich Heinz im Juni des Vorjahres über das Meraner Unternehmen WeGuest geschrieben, das als erstes Südtiroler Unternehmen überhaupt an die Börse wollte, an die Wiener Börse. Seit Dezember ist es nun soweit und deshalb ist er heute hier zu Gast, der Kopf und der Visionär von WeGuest, Michael Mitterhofer. Herr Mitterhofer, Sie sind ja ein Börsenneuling. Sie sind mit Ihrem Unternehmen WeGuest seit 3 Monaten an der Wiener Börse notiert. Mit wie viel Aufregung waren denn diese ersten 3 Monate verbunden?
Ja, ich muss sagen, die ersten 3 Monate waren wirklich sehr spannend. Also wir wussten ja auch nicht ganz genau, was uns eigentlich im Wesentlichen erwartet. Wir haben ein Jahr auf diesen Termin hingearbeitet, auf diesen 12.12.24, auf dieses große Event in Wien. Und ich muss sagen, es war sehr, sehr spannend. Also wir haben interessanterweise im Jänner, also der Kurs am Anfang hat sich sofort stabilisiert und ist auch leicht nach oben gegangen. Im Jänner hatten wir dann eine Art Kursrallye. Also wir hatten eine Verdreifachung, sogar fast Vervierfachung unseres Preises. Wir waren sehr positiv überrascht über das. Und im Wesentlichen muss ich sagen, ja, Aufregung. Es war spannend, das anzusehen, zu sehen, wohin das Ganze eigentlich auch diesbezüglich läuft.
Ja, und bevor wir über diesen Börsengang, auch über diese Börsenrallye, wie Sie sie bezeichnen, im Detail sprechen, wollen wir jetzt erstmal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was Ihr Unternehmen eigentlich macht. Denn wenn man von Börse spricht, dann denkt man natürlich gleich an die richtig großen Betriebe. WeGuest ist hingegen, zumindest für alle, die nicht in der Hotellerie tätig sind, ein relativ kleines Unternehmen und vielen auch kein Begriff oder kaum ein Begriff. Ist das so, Herr Mitterhofer?
Ja, das kann man natürlich so sehen. Es wird auch so sein. Also vielleicht kann ich da ganz kurz ausholen. Wir haben ja 99 die Zeppelin Group gegründet. Das ist eine Agentur für Internetmarketing, wo wir hier im Alpenraum eigentlich eine recht große Kundenschaft eigentlich mittlerweile haben. Und aus dieser Zeppelin, aus dieser Agentur ist dann auch WeGuest entstanden. WeGuest ist ein Hotel-CRM für Verkauf und Marketing und für die Gästekommunikation mit dem Gast und außerdem ein AI-Chatbot, also mit künstlicher Intelligenz. Man kann sich das so vorstellen, dass man im Wesentlichen, wenn man heute einen Urlaub anfragt, dass man dann schon über WeGuest dieses Angebot bekommt. Über dieses Angebot wird dann mit dem Hotel gesprochen, hin und her geschrieben und das wird dann nicht wie klassisch über E-Mail-Kommunikation gemacht, sondern über diese sogenannte agile Kommunikation, sprich Kommunikation über einen Messenger beziehungsweise zum Beispiel auch über WhatsApp, so dass es eigentlich sehr, sehr leicht mit dem Gast und auch das Hotel hat, miteinander einfach und schnell zu kommunizieren. In weiterer Folge geht es dann einfach darum, diese Gästekommunikation abzubilden vor der Anreise mit der Möglichkeit eines Online-Check-ins, während des Aufenthalts noch Zusatzleistungen zu kaufen und nachher natürlich mit einem System, mit einem Newsletter-System, diese Gäste eigentlich wieder dazu zu animieren, auch wieder in das Hotel zu kommen. Und das unterstützt durch eine künstliche Intelligenz.
Herr Mitterhofer, Sie haben also den Geist der Zeit erkannt, konnten sich innerhalb kürzester Zeit mit WeGuest in der Branche etablieren und haben dann eben diese Entscheidung getroffen. Und zwar wollten Sie mit WeGuest an die Börse, an die Wiener Börse. Warum dieser Schritt, warum diese Entscheidung?
Nun, vielleicht muss man auch hier ganz kurz ausholen. Wir hatten ja schon in den Jahr 2000, 2001 die Idee, eigentlich an die Börse zu gehen. Also
mit Zeppelin damals?
Mit Zeppelin damals, richtig. Man muss wissen, also mit Dennis Pellegrini habe ich gemeinsam, also wir kennen uns schon aus der Schule, wir haben gemeinsam studiert und haben als Diplomarbeit einen Börsensimulator entwickelt in den Jahren 1996. Und da waren wir eigentlich schon recht affin eigentlich zum Thema Börse und so weiter und hatten eigentlich die Weiterentwicklung von dieser Software dann auch mit Zeppelin eigentlich die Idee, an die Mailänder Börse zu gehen seinerzeit, aber wir können uns doch erinnern, Dotcom-Blase und so weiter ist dann rechtzeitig geplatzt, im Sinn von, dass wir haben dann diese Phase eigentlich recht gut überstanden.
Sie haben sich also damals dagegen entschieden, zu Ihrem Glück, muss man sagen, sonst wäre wohl auch der Börsengang geplatzt.
Höchstwahrscheinlich wäre das seinerzeit dann auch nicht so gut gegangen, ja.
Und warum also nur noch einmal an die Börse?
Also das Thema mit der Börse hat sich im Wesentlichen eigentlich zufällig entwickelt, und zwar aufgrund eines Treffens mit dem, der uns heute auch betreut, bei einem Börsengang, dem Gregor Rosinger von der Rosinger Group, bei einem Event. Durch dieses Treffen mit Gregor, der hat uns einfach im richtigen Moment abgeholt. Man sagt auch getriggert einfach das, weil er sagt einfach zu uns, ja, aber mit dem Modell, ihr müsst eigentlich an die Börse gehen. Und wir haben da kurz nachgedacht und gesagt, ja, eigentlich, das hatten wir ja schon mal vor und im Prinzip, ja.
Also ging es Ihnen mit dem Börsengang um eine finanzielle Notwendigkeit oder ging es Ihnen mehr darum, neue Geldmittel aufzutreiben?
Wir haben uns entschieden, in die Internationalität zu gehen. Und wenn man international geht, dann bedeutet das natürlich auch, dass man einen ganz anderen Bedarf an Sichtbarkeit und so weiter hat. Das heißt, die Sichtbarkeit über die Börse war uns im Wesentlichen mal einer der wichtigsten Punkte. Außerdem, und das hat sich schon zwei Jahre davor abgezeichnet, die Neuinvestitionen in die KI, die sind natürlich erheblich. Und wir sehen oder haben gesehen, dass auch sehr viele neue Mitbewerber oder Mitbewerber eben vor allem aus dem Ausland, aus Amerika, auch auf unseren Kernmarkt einkommen. Und wie gesagt, wir müssten da natürlich auch was machen, um schneller in der Entwicklung zu sein mit unserem Produkt. Wir haben ja nicht unbedingt einen finanziellen Bedarf, aber durch die Börse ergeben sich einfach neue Möglichkeiten diesbezüglich, einfach weil wir jetzt danach, was wir heuer machen, werden wir uns bei mehreren Firmen einfach beteiligen, um unser Produktportfolio in die Breite einfach wachsen zu können, um dann einfach gegenüber den Kunden ein größeres Produktportfolio anbieten zu können und was natürlich auch für die Internationalisierung sehr wichtig ist für uns.
Im Grunde geht es auch um einen Marketing-Effekt und es geht darum, die Bekanntheit des Namens zu steigern.
Ja, das ist richtig. Also ganz überspitzt gesagt, sagt man schon, das ist eigentlich eine Marketingausgabe, der Börsengang. So einfach lässt sich das natürlich nicht reduzieren. Aber im Nachgang jetzt, nach diesen 3 Monaten, kann man im Wesentlichen sagen, ja, also das ist eindeutig auch eingetreten, dass diese Sichtbarkeit nach außen eine ganz andere ist. Und vor allem, man spielt mit den Großen mit, sage ich mal, einfach von diesen Themen hier. Man hebt sich ab. Interessanterweise ist ja so, dass in unserem Kernmarkt, also wenn wir in Europa im Dachmarkt, gibt es bis heute eigentlich keine Mitbewerber von uns, also die diesen Schritt eigentlich an die Börse gewagt haben bisher.
Die Frage ist, warum die Wiener Börse, warum nicht die Mailänder Börse?
Nein, das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Dadurch, dass wir mit Gregor Rosinger die Gespräche gestartet haben und er in Wien sitzt und eigentlich jedes Jahr 1, 2 bis 3 Firmen an die Wiener Börse bringt, war es für uns eigentlich spannend, über das nachzudenken. Und da wir ja, oder wenn wir so wollen, unsere Geschichte in Wien begonnen hat, ist das jetzt ganz nett.
Dass also damals sagt, mit Ihrem Studium?
Ja, mit unserem Studium und unsere ersten Schritte eigentlich auch in der Eigenständigkeit. Somit schließt sich im Wesentlichen hier ein Kreis. Also alles, was damals in Wien begonnen hat, so kommen wir es dann auch wieder nach Wien zurück mit der Börse.
Auf wie viel belief sich denn der Umsatz 2024 von Reguest?
Ja, also den Umsatz von 2024, der wird am 14. April bekannt gegeben.
Ah, das ist noch das große Geheimnis. Also 2023 lag er bei knapp 3,5 Millionen Euro. Also damit zählen Sie längst nicht zu den umsatzstärksten Betrieben des Landes. Also sind Sie für einen Börsengang nicht zu klein?
Nein, es kommt nicht auf die Größe des Umsatzes an, sondern es kommt eigentlich aufs Businessmodell, auf die Möglichkeit des Wachsens an und wie das Geschäftsmodell als Ganzes einfach aussieht. Und vor allem wichtig, dass man auch, jetzt in dem Fall wie wir hier sind, dass man auch profitabel arbeiten kann. Also von daher haben wir eigentlich im Wesentlichen die Requisiten alle zusammen gehabt. Ich muss dazu sagen, es sind auch andere Unternehmen an die Wiener Börse gegangen, die kleiner sind, also umsatztechnisch auch kleiner sind als wir. Also es hängt nicht unbedingt davon ab, dass man muss 50 oder 100 oder mehr Millionen Umsatz machen.
Sie haben vorhin bereits diese Aktien, also diese Börsenrallye angesprochen. Sie hatten ja einen extrem starken Start. Allein in den ersten 5 Wochen stieg Ihr Aktienkurs von 2,8 auf 10 Euro. Das ist ein Plus von 250%. Hätten Sie denn mit einem so starken Start gerechnet?
Nein, also wir hatten nicht gerechnet mit so einem starken Start. Also unsere Erwartungen war, dass wir in diese Richtung kommen mit Ende des Jahres oder beziehungsweise, dass wir auf einen Kurs von 5 bis 6 kommen würden bis Ende des Jahres. Im Endeffekt hat der Markt aber entschieden, nein, sie trauen uns eigentlich mehr zu. Und offensichtlich ist das der Grund gewesen, dass eigentlich im ersten Monat im Wesentlichen schon dieser große Kursanstieg passiert ist.
Allerdings muss man auch sagen, ging es in den vergangenen 3 Monaten nicht nur nach oben. Der Kurs fiel dann auch schon mal auf 5 Euro, er stieg dann auf 7,5. Mittlerweile liegt er wieder bei 10 Euro. Wie sehr macht Ihnen denn diese Volatilität zu schaffen?
Nein, also eigentlich gar nicht. Der Börsenkurs an sich hat überhaupt keine Auswirkung auf das operative Geschäft. Also ob dieser Kurs auf 5 oder 10 oder 20 ist, hat auf operative Arbeit ja eigentlich überhaupt keinen Einfluss. Auf was es natürlich schon einen Einfluss hat, ist morgen bei Kapitalerhöhungen, um welchen Preis dann einzelne Prozente dann auch hergegeben werden müssen, unter Anführungszeichen, beziehungsweise wie teuer ist eigentlich eine Kapitalerhöhung im Wesentlichen. Daher ist natürlich ein hoher Kurs viel spannender und interessanter.
Der Umsatz 2024 wird ja erst veröffentlicht jetzt im April, aber 2023 lag er bei 3,5 Millionen Euro. Sie rechnen aber bis 2028 mit einem Umsatz von über 20 Millionen Euro und mit einem Reingewinn von 7,5 Millionen Euro. Wäre so ein Ziel denn ohne Börse, Ihrer Meinung nach, Herr Mitterhofer, überhaupt realistisch?
Ohne Börse würde es, ich glaube, auch funktionieren, ja, vom Prinzip. Mit der Börse werden wir uns da aber wesentlich leichter tun. Wir werden uns wesentlich leichter tun, weil wir auch über Beteiligungen an andere Firmen den Umsatz insgesamt schneller nach oben bringen werden und über Synergieeffekte mit anderen Unternehmen noch schneller wachsen können. Also es wird leichter möglich sein, diese Ziele auch zu erreichen.
Sie haben diese Internationalisierung angesprochen. Im Moment betreuen Sie 1.000 Kunden oder rund 1.000 Kunden in Italien und in der Dachregion. Welche Märkte streben Sie denn in Zukunft an und welches Kundenziel streben Sie an? Also wie sehr soll die Zahl der Kunden, die Anzahl der Kunden nach oben gehen?
Also wenn eine Verdreifachung oder eine Vervierfachung des Umsatzes angepeilt wird bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann kann man davon ausgehen, dass auch die Kunden 3 bis 4 Mal so viel werden. Wir bewegen uns jetzt im ersten Moment einmal auf alle Fälle in Richtung UK und Benelux, wo wir schon seit letztem Jahr eigentlich Aktivitäten setzen. Und ab Ende des Jahres, nächsten Jahres, werden wir uns einfach Richtung, sei es USA, beziehungsweise auch Richtung Osten, Richtung Asien ausbreiten.
Ist eigentlich auch die Zahl der Aktionäre, der Aktionärinnen gestiegen seit dem Börsenstart im Dezember?
Das weiß man nicht. Also wir kennen nur die Streuaktionäre, die wir ja direkt betreut, beziehungsweise an die wir direkt verkauft haben. An der Börse können dann aber, also die Verkäufer für uns, laufen die komplett anonym ab. Also wir wissen nicht, wer diese neuen Aktionäre sind und wie viele es sind.
Man muss ja auch sagen, dass so ein Börsengang mit einem sehr hohen Aufwand verbunden ist. Es gibt eine Bilanz und eine Veröffentlichungspflicht plus natürlich auch der gesamte bürokratische Aufwand. Also wie viel hat Ihnen denn der Börsengang bislang gekostet und wie hoch war denn der Zeitaufwand, der zusätzliche Zeitaufwand?
Also von den direkten Kosten kann man zwischen, also in unserem Fall reden wir von circa bis zu 1,5 Millionen, was der Aufwand, also der Kostenpunkt gewesen ist, der direkte an die Börse selber zu gehen. Aufwand war natürlich ein erheblicher, also über das ganze Jahr. Es hat mich relativ viel auf Trab gehalten, mit sehr vielen Dokumenten herzurichten. Eines der wesentlichen Punkte ist natürlich auch, dass es geht nicht um die Veröffentlichung der Bilanz, sondern dass diese auch revisioniert wird durch ein zertifiziertes Unternehmen. Und diese Revisionen sind relativ aufwendig und betreffen natürlich die gesamte Verwaltung des Unternehmens, die hier mit einbezogen werden.
Wir wollen uns jetzt mal ganz kurz auch den Börsenwert anschauen, beziehungsweise den Unternehmenswert, die Marktkapitalisierung. Dieser Unternehmenswert, der kletterte ja von anfänglich 42 Millionen Euro auf mittlerweile 150 Millionen Euro. Würden Sie sagen, damit hat sich der Börsengang allemal schon mal gelohnt?
Ja, also für die Aktionäre, die Streuaktionäre, die von Anfang an dabei waren, hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt, die ja mittlerweile 3 bzw. 4 Mal so viel an Wertzuwachs haben. Die für uns natürlich auch, also in dem Sinn, also wir haben nicht damit gerechnet, dass wir eigentlich so früh schon so eine hohe Kapitalisierung erreichen können. Wir denken aber natürlich weiter, also das wird natürlich nicht das Ende der Fahnenstange sein, also wir werden in den nächsten 2-3 Jahren ganz spannende Entwicklungen haben und da lassen wir uns dann überraschen, wo wir genau dann hinkommen werden.
Ja, ganz interessant ja auch. Sie wollen innerhalb dieses Jahres auch mit Zeppelin an die Börse gehen. Also das Unternehmen, das Sie 1999 gegründet haben. Und vor einem Jahr meinten Sie noch in der Südtiroler Wirtschaftszeitung, also in der SWZ, also für ein lokales Unternehmen wie Zeppelin komme ein Börsengang nicht in Frage. Nun also doch, nun wollen Sie auch mit Zeppelin an die Börse. Warum? Was ist passiert?
Wir haben uns dann letztes Jahr aber sehr viel parallel zum Börsengang von Regast sehr viele Gedanken gemacht, ob wir hier eventuell auch etwas ansetzen können und haben uns dann dazu entschlossen, Zeppelin umzubauen von einer Agentur hin zu einer SaaS-Company, zu einem Softwarehaus. Das heißt, heute wie heute wird eine Website oder auch Marketing als Projekt verkauft. Morgen bzw. heute, machen wir das ja schon mit Zeppelin, wird es eigentlich als Software verkauft. Also die Website ist eine Software. Marketing ist im Wesentlichen jetzt nicht eine Software, wird aber auch sehr stark von Software und KI unterstützt. Und dadurch schaffen wir es jetzt vom Geschäftsmodell her, eine Situation wie in Regastem zu schaffen, dass du eine Software hast, die sich alljährlich eigentlich im Wesentlichen erneuert und ganz stark eben auch auf Software sich konzentriert. Und das ermöglicht uns jetzt auch in den nächsten Jahren sehr stark zu skalieren, also auch sehr stark den Umsatz eigentlich zu steigern, ohne im Wesentlichen viel mehr Leute anstellen zu müssen. Also es ist im Wesentlichen sehr ähnlich wie vom Regast. Und dadurch natürlich, dass da dieses Potenzial jetzt herrscht, haben wir es dann heuer dazu entschieden und sagt, okay, wenn das mit Regast so funktioniert hat, in dem, dann möchten wir das jetzt auch mit Zeppelin versuchen.
Also man kann noch einmal zusammenfassend sagen, es geht vor allem um die Skalierbarkeit, die im vergangenen Jahr zugenommen hat bei Zeppelin, und entsprechend kommt deshalb auch ein Börsengang für Zeppelin in Frage. Die Frage bleibt, warum schließen Sie die beiden Unternehmen nicht zusammen? Warum werden Regast und Zeppelin nicht ein Unternehmen und Sie gehen mit einem Unternehmen gestärkt an die Börse?
Natürlich wäre es ganz spannend zu denken, ja, wir könnten das ja eigentlich vereinen. Wir glauben aber, dass, abgesehen davon, dass wir auch zwei etablierte Marken sind, dass wir beide Marken mit dieser zwei unterschiedlichen Positionierungen wesentlich besser am Markt Erfolg haben können. Und außerdem ist es so, also wir planen ja, dass Regast auch die Zeppelin übernehmen wird. Also Regast wird die Zeppelin übernehmen und dementsprechend...
Das heißt, Regast wird in Zukunft die Muttergesellschaft von Zeppelin werden?
Richtig. Und dadurch ergibt sich dann...
Warum?
Regast wird die Zeppelin deswegen übernehmen, weil die Regast dann in sich praktisch noch mehr Wert aufbaut durch auch diese Zeppelin als Tochtergesellschaft, die dann ihrerseits auch wieder an der Börse ist.
Es könnte aber auch genau umgekehrt sein. Zeppelin könnte ja auch Regast übernehmen.
Könnte auch umgekehrt sein, aber...
Sie sehen bei Regast mehr Potenzial als für Zeppelin?
Nein, im Gegenteil. Also wir sehen eigentlich sogar mittlerweile in Zeppelin wachstumstechnisch sogar noch größeres Potenzial, was Zeppelin anbietet, bei den Hotels eigentlich etwas Gesetztes ist. Also jedes Hotel hat eine Website, jedes Hotel macht Marketing. Also im Wesentlichen muss man dem Kunden nicht erklären, was man macht. Während bei Regast noch sehr viel Erklärung, im Wesentlichen auch mehr Missionierungsarbeit noch notwendig ist. Ich sage mal, das Potenzial zu verkaufen an Neukunden, die noch gar ein Produkt nicht haben, ist natürlich wesentlich größer, aber natürlich auch schwieriger, wie auf der anderen Seite, wenn man ein Produkt hat, das eigentlich jeder schon hat und alle paar Jahre eigentlich auch erneuert.
Wir haben Sie heute hier zu Gast, zugleich auch als Experten in der Hotellerie. Und ich möchte jetzt mit Ihnen noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Wir wissen ja, Fachkräftemangel, die steigenden Personalkosten, die belasten viele Hotels. Wie sieht denn hier die Zukunft aus? Welche Tätigkeiten werden in Zukunft die KI, die Automatisierung übernehmen?
Es ist bereits heute so, dass ein Hotel sehr viel Zeit einsparen kann durch den Einsatz von CRM-Systemen und auch KI-unterstützten Chatbots, also ein KI-unterstützter Chatbot, der automatisch auf Fragen antwortet, die der Gast stellt. Während es jetzt dann in Zukunft immer weiter, auch wenn die Weiterentwicklung dahingehend geht, dass diese Chatbots auch helfen, Buchungen zum Beispiel zu unterstützen, also auch Aktionen setzen können. Die können morgen Zimmer einbuchen, die können Stornierungen entgegennehmen, die können Massagen einbuchen, die können Tische reservieren. All diese Tätigkeiten, welche ja an der, sagen wir klassisch an der Rezeption im Wesentlichen passieren, das sind die sogenannten virtuellen Agenten, von denen man jetzt hier spricht, die dann dem Hotel also helfen, Arbeit zu delegieren an einen virtuellen Mitarbeiter, als nicht an einen realen. Und auf der anderen Seite werden diese virtuellen Agenten natürlich auch ausgedehnt für das Personal selber. Sprich, sie werden auch dem Hotel helfen, nicht nur für die Gäste, sondern zum Beispiel, wenn ich möchte eine Kampagne schalten, dann wird dieser virtuelle Agent helfen, diese Kampagne aufzusetzen, vielleicht auch von alleine einrichten, aufgrund einer Lücke, die er in 2 Monaten erkennt. Beziehungsweise, wenn ich meine Preise anpassen möchte, dann wird er mir einfach helfen, diese Preise anzupassen. Oder wenn ich die Webseite aktualisieren möchte, dann kann er über diese Agenten, wird es einfach viel leichter sein, diese Webseite zu aktualisieren, oder auch ein Agent, der mir meine Newsletter schreiben wird. Also es wird eine Reihe von sogenannten virtuellen Agenten geben, an die ich Arbeit intern Richtung Gast, aber auch selber delegieren kann, die dann mir einfach abgenommen wird.
Das heißt, noch einmal, werden wir in Zukunft blicken wir ins Jahr 2030 noch eine Rezeptionistin, einen Rezeptionisten im Check-in erleben? Beim Hotel-Check-in?
Vor allem in der Ferienhotellerie, die auf Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit setzen, werden die Rezeption immer brauchen, um für den Gast da zu sein. Also das wird nicht ersetzt. Der Vorteil ist natürlich auch, dass diese Rezeption wesentlich mehr Zeit hat, sich um den Gast zu kümmern in 2030 wie heute, weil sie sich möglicherweise nicht mehr um diese ganzen Tätigkeiten kümmern muss, was sie heute natürlich auch muss. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Bestrebungen der sogenannten Serviced Apartments. Also das sind Betriebe, die in sich von alleine funktionieren ohne Personal. Die gibt es heute schon und die werden sicherlich auch in Zukunft weiter ausgebaut werden.
In Südtirol erleben wir ja solche Service-Apartments noch kaum.
Wenig, ja.
Wenig. Werden sie aber in Zukunft zunehmen, Ihrer Meinung nach?
Ja, der Trend international ist natürlich da. Es ist natürlich auch von Seiten der Investoren eine sehr spannende Sache, dass man sage, du, ich kann eigentlich im Wesentlichen fast ohne Personal auskommen und muss nur mit unter Anführungszeichen Technologiekosten das abwickeln. Das ist aber eine eigene Philosophie. Also es wird sicherlich, so wie heute Airbnb einen bestimmten Teil ausmacht, so werden auch morgen Serviced Apartments einen bestimmten Teil ausmachen. Und ganz im Endeffekt würde ich meinen, der Markt wird sich ja von alleine regeln. Also wenn Gäste diese Art des Urlaubs bevorzugen, dann wird es sich auch in diese Richtung entwickeln. Und wenn die Gäste das nicht wollen und möglicherweise wollen Südtirol-Gäste das weniger, dann wird es eben auch keinen großen Platz für diese Art von Hotels geben.
Es kommen auf jeden Fall spannende Jahre auf uns zu. Herr Mitterhofer, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Danke, dass Sie heute hier waren.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Das also war Michael Mitterhofer, der Kopf und der Visionär von Reguest, dem ersten Südtiroler Unternehmen, das seit Dezember an der Wiener Börse notiert ist. Und Donnerstag ist der FF-Tag und damit kommen wir nun zur aktuellen Ausgabe. Worüber berichten wir in diesem Heft? Ausgebremst, so lautet der Titel auf der Titelseite. Auf dem Bild zu sehen sind junge Menschen, die durch Verbote zunehmend eingeschränkt sind. Seit am 22. März in Südtirol die Nachricht die Runde machte, dass bei einer Party in Rheinswald mehrere Menschen ärztlich versorgt werden mussten, war die Aufregung groß. Zu viel Alkohol, andere Drogen, vielleicht K.O.-Tropfen. Bis heute ist nicht geklärt, warum gleich mehrere junge Menschen ohnmächtig wurden. Aber es gab Konsequenzen. Die Wissnight etwa, der Maturaball des Realgymnasiums in Bozen, der bekam strengere Auflagen als noch in den Jahren zuvor. Und wenige Tage darauf wurde bekannt, dass Questor Paolo Sartori eine junge Frau mit einem Aufenthaltsverbot für Bozen belegte, weil sie beim Graffiti-Sprayen erwischt worden war. Questor Sartori, der sagt im Interview, er habe nichts gegen die Jugend. Aber wer das Gesetz nicht respektiere, der habe auch keinen Respekt vor den Mitmenschen. Auf jeden Fall, so lautet das Fazit der FF-Recherchen, wird Südtirol gerade im Namen der Sicherheit zu einem unfreien Ort. Vor allem für die jüngere Hälfte der Gesellschaft. Was lesen Sie noch in der aktuellen FF? Georg Mayer hat Robert Asam porträtiert, den Journalisten und Kabarettisten, der auch Organisator der kürzlich stattgefundenen Meraner Kabaretttage ist, wofür er die besten deutschsprachigen Humorarbeiter nach Meran gebracht hat. Und Alexandra Aschbacher hat ein Interview mit Martha von Wohlgemut geführt, die seit Jahren daran arbeitet, dass Sozialberufe nicht mehr länger ein Schattendasein führen. Ja, und ich durfte ein Doppelinterview mit Hans-Jörg und Michi Klemmerer führen, also den beiden Brüdern, die vor 30 Jahren gemeinsam Louis Drenker gegründet haben, mittlerweile aber längst ihre eigenen Wege gehen. Und auch wenn sie modisch nichts mehr miteinander zu tun haben, sportlich stacheln sie sich bis heute gegenseitig an. Ja, und abschließend noch ein Hinweis. Immer auf diesem Podcast-Kanal aufs Ohr gibt es diese Woche eine neue Folge der Joko-Show. Zu Gast bei Unterhalter Gianluca Joccolano ist DJ Ena, Südtirols erste hauptberufliche DJin. Wie sie europaweit Furore mit House und Techno macht, das hören Sie in der aktuellen Folge der Joko-Show. Und das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!